ich bin Urologe. Was denkst du da?
Jetzt mal ganz unter uns.
Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen.
Ja, ja.
Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pinkelpause, spätestens seit dem Start unseres Podcasts. Und damit hallo nach Aachen, hallo Chris.
Hallo Jochen.
Spätestens seit dem Start haben wir uns ja alle gedacht, eigentlich gibt es für alle Fälle und für jeden irgendwie einen Podcast. Und das beweisen wir heute einmal mehr, denn du hast einen ganz besonderen Gast ausgegraben. Und zum ersten Mal auch eine Frau, ne?
Ja, stimmt. Unsere erste Frau als Gästin, muss man ja heutzutage schon fast sagen. Ja, und wir dachten ja schon, als wir unseren Podcast losgelegt haben, hatten wir schon, wir besetzen da eine Nische, eine Urologie. Ja, das ist schon sehr speziell. Und jetzt merken wir, Mensch, das ist ein Riesenthema. Und da gibt's natürlich noch speziellere Podcasts. Und dann habe ich letztes Jahr die Julia Anditsch kennengelernt.
Hallo
Julia.
Ich freue mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt. Danke.
Ja, wir freuen uns auch. Und die Julia sitzt in Wien. Das heißt, wir bringen heute wieder ein bisschen internationales Flair hier in unseren kleinen Podcast, bisschen Wiener Schmäh.
Genau.
Und die Julia hat einen Podcast, der heißt der Blasentalk, richtig?
Fast, also die Blase für Fortgeschrittene heißt das Podcast-Format. Und ja, es geht, so wie der Name auch sagt, um Blasenentzündung.
Ich bring mal alle Hörer mal so, die den Podcast noch nicht kennen, mal so ein bisschen auf die Höhe und lese einfach mal so ein paar Titel vor, die du so veröffentlicht hast. Ja, Reizblase, wie oft ist Pinkeln normal oder wie oft Pinkeln normal ist? Die Blasenfragerunde, Blasenentzündung als Stressfaktor in der Beziehung. Let's talk about Sex und Blasenentzündung 2.0 und so geht es also weiter. Also die Blase ist im Fokus. Steht dahinter eine persönliche Erfahrung, die du im Podcast verarbeitest und Tipps weitergibst?
So ist es, ja. Also seit dem Teenageralter leide ich ja unter Blasenentzündung und ich wusste anfangs gar nicht, dass ich eine Blasenentzündung habe, weil ich habe mit dem Begriff auch gar nichts anfangen können und bin dann von einem Arzt zum nächsten Arzt gegangen und irgendeiner hat mir dann gesagt, es ist Blasenentzündung, das gehört behandelt und ja, sie ist dann leider immer wieder gekommen. Also ich leide unter chronischen Blasenentzündungen.
Nach wie vor?
Genau. Also sagen wir so, ich habe auch mit dir, lieber Christoph, ja auch sehr viel darüber gesprochen schon in einer Podcast-Folge, wurde auch gesagt, dass es gibt ja leider noch keine Heilung für Blasenentzündung, gegen Blasenentzündung. Und ich kämpfe nach wie vor. Also ich bin noch dran, hier eine Therapiemöglichkeit für mich zu finden, die mir halt auch dann auf Dauer sehr helfen wird.
Bevor wir jetzt ganz in die Tiefe der Blasenentzündung einsteigen, erzähl doch mal kurz so ein bisschen von dir. Was machst du sonst so? Also du bist ja nicht hauptberufliche Pinkel-Podcasterin, oder?
Sprechen ist meine Leidenschaft, deshalb habe ich ja auch diesen Podcast begonnen und ich arbeite im Radio, also ich bin Moderatorin und ja, dementsprechend wollte ich auch einfach in diese Welt des Podcasts eintauchen und habe mir gedacht, über was kann ich reden, was mich persönlich was mir wichtig ist. Und das Thema Blasenentzündung begleitet mich ja, wie gesagt, schon seit mehreren Jahren. Und es betrifft viele Frauen. Und darüber zu reden, das machen die wenigsten leider immer noch. Und habe mir gedacht, ich beginne damit und ja, habe bis jetzt sehr, sehr tolles Feedback bekommen.
Das freut uns sehr, weil genau dieses gleiche Ansinnen verfolgen wir ja auch. Zwar jetzt auf die ganze Urologie bezogen, aber natürlich ist die Blase der Frau auch ein wichtiger Faktor. Und wir wollten das ja auch heute mal einstreuen, weil wir die letzten Folgen immer über die Prostata gesprochen haben. Und manche Zuhörer haben schon gedacht, wir sind ein reiner Prostata-Podcast, aber weit gefehlt. Wir können weit mehr als die Prostata.
Obwohl ja man ja sagen muss, Chris, dass ja so viele Frauen kommen ja gar nicht zu dir eigentlich zum Urologen, also, oder?
Denkst du?
Okay, Fehlinformation.
Das ist spannend. Das ist sehr, sehr spannend, ja, weil es heißt ja doch, der Urologe ist der Männerarzt und als Frau wird man ja zum Beispiel in Österreich schon etwas komisch angeschaut, wenn man zum Urologen geht. Was macht die Frau beim Urologen so in die Richtung? Aber natürlich, hat man ein Problem bei der Blase, sollte man zum Urologen gehen, meiner Meinung nach.
Genau, und rein statistisch sind ein Drittel unserer Patienten sind Frauen.
Ja, da frage ich mich nicht, warum das nicht die Hälfte sind, ne? Eigentlich wäre ja die Hälfte logisch.
Ja, die meisten gehen ja eher zum Frauenarzt und versuchen das dort abzuklären, nur irgendwann steht es der dann auch an mit seinem Wissen.
Nun haben ja die Frauen auch, sagen wir mal, zwei Organe mindestens weniger als der Mann auf urologischem Gebiet.
Okay. Ne?
Keine Prostata, keine Hoden.
Ja.
Penis, also Harnröhre ist ja auch, sagen wir mal, kürzer. Also 2,5 Organe, würde ich mal sagen, haben die Männer dem voraus. Und das macht wahrscheinlich den Unterschied aus. Nieren haben die Frauen auch. Die sind auch anfällig für Krankheiten. Ja, und halt die berühmte Blase. Ja. Vielleicht kann ich erstmal so ein bisschen definieren, was ist überhaupt eine häufig wiederkehrende Blasenentzündung oder eine chronisch rezidivierende Blasenentzündung, das immerhin 1-5% aller Frauen betrifft. Ne? Also wahrscheinlich noch mehr, aber das sind zumindest die, die dann in ärztliche Behandlung gehen. Und wenn mehr als 3 Infektionen pro Jahr auftreten oder 2 pro Halbjahr, dann ist die Definition von chronisch wiederholter Blasenentzündung erfüllt. Und dann sollte man auch neben dieser Initialbehandlung auch eine weitere Abklärung erfolgen, damit man da keine organische Ursache übersieht. Ist das bei dir auch, Julia, schon erfolgt, dass man also organisch da mal nachguckt, dass da alles an Ort und Stelle ist? Und
das ist ja auch, da spreche ich auch für viele Frauen, dass dann meistens organisch alles passt, dass das Problem nicht gefunden werden kann. Ja? Also man hat Schmerzen, man hat Brennen, es werden keine Bakterien gefunden. Da spricht man dann noch schnell von einer interstitiellen Zystitis. Das ist dann wieder ein bisschen komplexer, das Thema. Aber dass eben viele Frauen zum Arzt gehen und ein Antibiotikum bekommen, obwohl sie eigentlich, obwohl das Problem gar nicht gefunden wurde. Und das ist bei mir auch so ähnlich. Also bei mir war das letzte Problem Ureaplasmen. Also das ist ja auch dieses Bakterium, was sehr hartnäckig in der Vagina und in der Harnröhre bei mir gefunden wurde. Und das war aber jetzt schon so reichlich, dass ich es wieder bekämpfen musste mit einem Antibiotikum.
Ja, das ist leider so ein bisschen das Problem, wir Urologen oder generell die Schulmediziner, wir denken immer sehr mechanistisch. Ne? Da kommt jemand, der hat ein Problem, dann wird geguckt, findet man was im Urin? Wenn nicht, dann ist es nichts. Und dann wird eine Untersuchung gemacht, ein Ultraschall und eine Blasenspiegelung. Wenn da nichts zu sehen ist, dann hat man nichts. So. Mhm. Und das ist dieser Irrglaube, dem dann viele Mediziner auch aufsitzen. Und deshalb ist da, glaube ich, auch so ein großes Unverständnis zwischen den Betroffenen und den Ärzten, was da oft klafft, da eine Riesenlücke. Und die, denke ich, kann man aber sehr gut schließen, wenn man so ein bisschen sich über die Hintergründe von wiederholten Blasenentzündungen Gedanken macht. Und dann kann man auch sehr viel mit Verhaltensempfehlungen erreichen. Und der Einsatz eines Antibiotikums, der steht meistens oder hoffentlich oft an letzter Stelle. Manchmal, wie zum Beispiel, wenn man Ureaplasmen in der Harnröhre nachweist, ist es oft nicht zu vermeiden, weil die müssen dann wirklich ausgerottet werden, sonst kriegt man die Beschwerden oft nicht in den Griff.
Du hast gerade das Verständnis angesprochen, Chris. Es ist ja nicht nur das Verständnis zwischen der Patientin und dem Arzt, sondern es ist ja, erzähl's mal deiner Freundin oder erzähl's mal deinem Freund oder irgendjemand. Ich habe ja immer so das Gefühl, dass dieses Wort Blasenentzündung aus meiner männlich verständlichen Sicht erstmal so, ja gut, was soll das schon sein? Ich glaube, da werden die Frauen, die daran leiden, mir an die Gurgel gehen, weil das ist halt, Blasenentzündung hört sich so lustig an oder so harmlos, aber das sind echt harte Beschwerden, so wie ich es in deinem Podcast mitgekriegt habe, ne?
So ist es. Und das wird auch so runtergespielt. Ja, und dann brennt es halt ein bisschen da unten, dann, weiß nicht, dann dusch dich halt ein bisschen mehr oder reinige dich besser, dann hört es schon auf zu brennen. Das sind so diese Basic-Aussagen. Und das machen aber Frauen auch. Also es ist nicht nur so, dass Männer solche Aussagen tätigen, sondern auch Frauen, die noch nie Blasenentzündung gehabt haben. Bestes Beispiel sind zum Beispiel die Mütter, die das noch nie gehabt haben und dann sagen, ach geh, was ist jetzt schon wieder? Hast schon wieder keine Socken angezogen oder hast dich schon wieder verkühlt? Und dieses Verständnis ist halt einfach leider nicht da bei vielen.
Jetzt hast du schon 2 ganz wichtige Faktoren gerade genannt, Hygiene und Kälte, Nässe, sowas. Aber vielleicht beschreibst du erstmal, wie äußert sich das dann bei dir, wenn sich das andeutet? Also kannst du so mal so ein bisschen uns die Symptome erläutern, damit wir Männer uns da in die weibliche Blase reinversetzen können?
Also ich sage immer, die Blase spricht mit mir. Also man spürt sie, indem sie so leichte, wie soll man sagen, so ein leichtes Brennen von sich gibt. Also ich würde fast schon sagen, obwohl es ja unmöglich ist, aber sie bewegt sich. Also sie setzt solche Impulse, die du dann merkst und es fühlt sich komisch an. Also es tut jetzt noch nicht weh, aber es fühlt sich einfach komisch an. Und wenn man das ignoriert, beziehungsweise wenn man dann weiterhin keine Socken zum Beispiel anzieht oder weiterhin wenig trinkt und einfach dich denkt, ach, das wird schon wieder, dann wird es meistens schlimmer. Also dann kommt wirklich ein Brennen. Und dann geht's los mit dem Harndrang. Also, dass man dann immer wieder auf die Toilette muss und das Brennen wird vom Klogang zu Klogang schlimmer. Und man denkt sich, eigentlich will ich gar nicht aufs Klo, weil es wird ja nur schlimmer dadurch. Aber du musst ja die Bakterien ausspülen. Also das ist ja diese einzige Möglichkeit, die du hast.
Gibt es denn so einen Point of No Return? Also ich kann das, ich denke jetzt immer so, wie wenn ich so einen Lippenherpes bekomme, ne? Dann spürt man erst so eine leichte Spannung und dann denkt man, oh, hoffentlich wird das kein Herpes. Und dann ist aber eigentlich der Punkt, wo man so eine Salbe drauf tun kann zum Unterdrücken, fast schon überschritten. Wenn man die ersten Spannungsbläschen da spürt, ist das bei der Blasenentzündung auch so, dass du weißt, okay, jetzt kommt das und jetzt habe ich eigentlich den Punkt, wo ich es bremsen kann, fast schon überschritten.
Ja, also das ist einfach von der Art des Brennens. Man kann es auch so beschreiben, also ich habe das in meiner Podcast-Folge, in einer Podcast-Folge auch so beschrieben mit den 10 Stufen des Brennens. Und wenn du so ab Stufe 7, 8 angekommen bist, dann hast du eine Blasenentzündung. Das heißt, du kannst dann einfach nur noch trinken, Wärmeflasche, dich warm halten und hoffen, dass das dann in einem Tag wieder vorbei ist. Ist dann eh meistens so.
Das heißt, du hast schon so viel Erfahrung, dass du das schon in 10 Stufen abgraduieren kannst.
Ja, kann ich schon. Ja.
Aber jetzt Fieber oder Nierenbeckenentzündung, aufsteigende Infektionen sind dir jetzt noch nicht begegnet, weil das wäre ja dann eine komplizierte Harnwegsentzündung. Wir reden ja bei der Frau immer, weil Frauen sind ja unkompliziert, reden wir von der unkomplizierten Harnwegsentzündung. Nur wenn halt komplizierende Faktoren, also wie organische Ursachen, Harnröhrenenge, Blasendivertikel, Steine, sowas dazukommen oder bei aufsteigenden Infektionen in die Nieren mit Fieber, dann ist es eine komplizierte, die dann auch anders untersucht und behandelt werden muss. Das ist dir aber noch nicht passiert.
Fieber habe ich noch nie gehabt bei einer Blasenentzündung, aber Flankenschmerzen. Und Flankenschmerzen sind ja auch ein Zeichen dafür, dass man Nierenbeckenentzündung hat. Und ich habe es aber geschafft, das ohne Antibiotikum wieder loszuwerden. Aha. Also ich war kurz davor, ein Antibiotikum zu nehmen und da hat mir dann meine Mutter gesagt, hör auf damit, du kannst dich nicht vollstopfen ständig mit irgendwelchen Antibiotika. Und ich habe es dann wirklich geschafft, rein durch Naturmedizin, durch viel Trinken, durch Wärme, ständig die Wärmeflasche am Rücken, das wieder loszukriegen. Und das ist dann Gott sei Dank nicht wiedergekehrt. Also meine Nieren sind Gott sei Dank jetzt wieder fit.
Als du den Podcast gestartet hast und die ersten Folgen veröffentlicht wurden, kannst du mal erzählen, was da für ein Rücklauf kam? Also hast du dich dann gut verstanden gefühlt, weil es auch positive Rückmeldungen gab oder Rückmeldung von anderen Betroffenen?
Ja, Feedback war von Anfang an sehr positiv. Danke, endlich gibt es mal jemanden, der darüber spricht, der sich damit beschäftigt. Und alleine, dass man darüber spricht, das motiviert die Leute schon und das baut sie auf. Und einfach dieser Austausch, den ich geschaffen habe, eben zwischen Leitgenossinnen, die sich eben hier jetzt über das Thema Blasenentzündung austauschen können, das finden die meisten eben toll und war für mich auch, wie soll man sagen, ich habe auch sehr viel dazugelernt im Laufe meiner Experteninterviews, auch mit dir, Christoph. Weil das ja ein weitläufiges Thema ist und man kann noch so viel dazulernen.
Ich stelle mir auch so eine Partnerschaft relativ anstrengend vor, wenn der Partner nicht Bescheid weiß. Oder ich kann mich noch an meine Jugendzeit erinnern. Ja, da hatte ich auch eine Freundin, die hatte auch eine Blasenentzündung. Jetzt wird mir das so richtig bewusst und die sagte mir auch ständig, aber ich habe eigentlich so wirklich früher dann so nicht viel damit anfangen können. Und aus der männlichen Sicht das Unverständnis dann auch war dann auch oft, warum gibt es denn jetzt keinen Sex oder so? Oder warum?
Genau.
Ich glaube, das ist auch ein großes Problem, wenn das nicht offen in der Partnerschaft wahrscheinlich thematisiert wird, oder?
Das ist eben auch das Schwierige hier, wie soll man sagen, die Partnerschaft dann noch gut führen zu können, wenn Frau dann ständig Schmerzen hat und eben dann keinen Sex haben will, der Mann dann natürlich angefressen ist und auch nicht versteht, warum jetzt Frau keinen Sex haben will. Also das ist dann wirklich eine Zwickmühle, so eine Art Teufelskreis. Und wenn die Frau dann zum Beispiel nachgibt und sagt, ja, okay, gut, ich habe zwar ein bisschen Schmerzen, aber egal, wir haben halt jetzt trotzdem Sex, weil du das willst, kommt die Blasenentzündung ja wieder zurück. Also dieses Verständnis auf beiden Seiten muss da sein. Und wenn die Frau eben eine Blasenentzündung hat, muss der Mann auch wirklich das akzeptieren und sagen, okay, es ist jetzt so, wir haben halt jetzt eine Woche Pause, was den Sex betrifft, und dafür danach dann umso besser.
Also da kann ich vielleicht auch beruhigend sagen, das ist aber jetzt meine persönliche Erfahrung, dass bei länger bestehenden Partnerschaften sich das oft so ein bisschen einspielt, dass also der weibliche Körper vielleicht auch wie bei einer Art Impfung lernt, dann mit diesen neuen Bakterien umzugehen und sich da auch ein bisschen besser gegen zu wehren. Das mag in Einzelfällen nicht so sein, aber so ist dann doch meine Erfahrung, dass je länger eine Partnerschaft besteht, umso besser der Körper dann auch mit diesen Bakterien umgehen kann.
Ja, Blasenentzündung wird ja auch Honeymoon-Zystitis genannt. Und genau. Das sagen ja eben auch viele, du hast einen neuen Partner, ist klar, dass du eine Blasenentzündung kriegst. Ich finde das halt schwierig, weil ja, vielleicht gerade am Anfang, wenn man sich noch einspielen muss, aber es wird halt dann verdächtig, wenn du dann schon länger mit deinem Partner zusammen bist und du hast ständig irgendwas. Also dann solltest du eigentlich schon eingespielt sein. Also,
ja, da muss man natürlich andere Tipps und Tricks dann auch kennen. Und du hattest auch eben schon mal das Thema Kälte und Wärme angesprochen. Also Kälte wird ja oft als Auslöser für Blasenentzündung genannt, kalte Füße, ne, ich habe mich verkühlt und so weiter. Dann überlegt man sich natürlich, wie ist der Mechanismus dahinter? Ja. Und das ist so, dass durch Kälte wird ja, durch Kälteeinfluss wird ja der Körper so zentriert, dass die Wärme im Körper stammen bleibt und kleine Blutgefäße sich zusammenziehen. Und dadurch werden Organe, die jetzt nicht so ganz in der Körpermitte sind, schlechter durchblutet. Und das ist so die Theorie dahinter, dass dann also an der Scheide und an der Blasenschleimhaut vielleicht nicht so die Immunabwehr nicht so gut ist, weil einfach nicht mehr so gut durchblutet wird. Und das kann schon ausreichen, um diese Barriere zum Eindringen der Bakterien so abzusenken, dass dann eine Blasenentzündung durch Kälte und Nässe ausgelöst wird. Weil man denkt ja immer, war kalte Füße, wieso soll ich da eine Blasenentzündung kriegen? Aber das kann man über diesen Mechanismus schon zumindest theoretisch erklären.
Ja, es hat ja auch sehr viel mit dem Immunsystem zu tun. Ja, also wie stark ist dein Immunsystem? Weil es gibt ja viele Frauen, die haben noch nie in ihrem Leben Blasenentzündung gehabt und die rennen ständig mit Snickers herum. Ja, und können sich verkühlen, so viel sie wollen, aber Blasenentzündung bekommen sie nicht. Also es hängt sehr viel mit dem zusammen.
Sag mal, Chris, ab wann beginnt das eigentlich, sich bemerkbar zu machen? In welchem Alter geht das los eigentlich?
Ja, meistens mit der Pubertät, ne? Das ist also schon so ein ganz typisches Alter, dann Aufnahme der Geschlechtsaktivität und so weiter. Wir haben natürlich auch Blasenentzündung bei ganz kleinen Kindern, aber das ist ziemlich selten. Aber ab der Pubertät, dann haben wir schon, also gerade junge Frauen ab 15 bis 25, sage ich mal, sind schon so ein Altersgipfel. Und wir haben dann nochmal später einen sehr starken Altersgipfel nach den Wechseljahren. Weil dann kommt noch ein weiterer Faktor ins Spiel, nämlich der Hormonmangel der Scheide. Entscheidend für die Abwehr von Bakterien in dem Bereich ist ja die gesunde Vaginalflora. Also die Besiedlung der Scheide mit normalen milchsäureproduzierenden Bakterien, die dann auch die Scheide sehr, sehr sauer machen. Und dazu ist wiederum Östrogen notwendig. Und wenn der Körper nach den Wechseljahren kaum noch eigenes Östrogen produziert, nimmt auch hier die Durchblutung der Scheide ab, die Zusammensetzung der Scheidenflora ändert sich, der Säurewert der Scheide steigt an, also sollte ja sehr sauer sein, der wird dann alkalischer und all diese Faktoren sorgen dann dafür, dass einem Eindringen von Bakterien dann eine bessere Chance eingeräumt wird. Und dann haben wir da nochmal einen deutlichen Altersgipfel, so sage ich mal ab 50, 55.
Julia, ich habe hier eine Folge, in der du mit einer Bodytalkerin sprichst, ja. Ines Gerecht, und da habe ich mich so gefragt, sie sagt, was du brauchst, sagt dir deine Blase, und in dieser Folge geht es eben um das Sprechen mit dem Körper. Kannst du mir, was ist eine Bodytalkerin, habe ich mich eben gefragt.
Du hast es ja schon gesagt, also sie spricht mit ihrem Körper. Also wenn du zu ihr gehst, dann lernst du besser auf deinen Körper zu hören. Das ist so wie eine Art Meditation. Und gerade bei der Blase ist es ja so. Die Blase bzw. das Urin, der Harn, ist ein Zeichen für die Seele. Ja? Also wenn du eine Blasenentzündung hast, dann zeigt das somit von der Blase her, dass du Schmerzen in der Seele hast und diese Schmerzen kommen dann durch dieses Wasserlassen, durch das Urinieren raus, durch diese Schmerzen. Und das kommt eben dazu, darauf zurück, dass die Blase eben das Zeichen für Ärger, Wut, Traurigkeit ist. Und das lernst du bei der Bodytalkerin.
Also ich würde das jetzt mal aus schulmedizinischer Sicht so kommentieren, dass die Blase sicherlich ein psychosomatisches Organ ist. Ne? Also so wie andere Kopfschmerzen bekommen oder eine chronische Magenentzündung.
Ja.
Gibt es sicherlich Personen, die dann sehr viel von ihrem Inneren über das Immunsystem und dann auch über die Blase dann nach außen geben. Also insofern würde ich dieser Theorie auch aus schulmedizinischer Sicht beipflichten.
Und es ist ja auch, man spricht ja auch sehr oft von Einbildung, ja. Also du bildest dir jetzt ein, dass du hier Brennen unten hast, ja. Und da hat die Bodytalkerin auch gemeint, natürlich kann man sich das einbilden, wenn man das schon so im Kopf hat, oje, da brennt schon wieder was, da ist schon wieder was unangenehm, dass der Geist schon so darauf gestimmt ist, dass es halt, ja, dass man immer wieder diesen Schmerz spürt, obwohl man ihn gar nicht hat. Und durch dieses Bodytalking lernt man das dann, mehr auf seine Blase zu hören und ihr mehr Raum zu geben, wie sie auch sagt.
Die selbsterfüllende Prophezeiung, wie es in vielen Lebensbereichen so ist. Genau. Was hat dir denn so am besten geholfen jetzt? Oder ist das so ein Mix aus Maßnahmen, dem du vertraust? Oder gibt es etwas, auf das du besonders schwörst? Also es gibt ja viele Maßnahmen, wie man Blasenentzündungen sozusagen Herr wird. Und das ist meistens ja auch ein multimodaler Ansatz. Also mehrere Wege führen dann letztlich zum Ziel. Mhm. Kannst du uns mal erzählen, wie deine Strategie so ist?
Also wenn ich akute Blasenentzündung habe, das Wichtigste ist es, einen Blasentee nehmen und den dann wirklich fast den ganzen Tag durchtrinken. Also immer wieder zum Wasserkocher, neues Wasser kochen und Blasentee trinken und aufs Klo gehen. Das ist das Einzige, was ich persönlich, was mir immer sehr, sehr geholfen hat. Und diese ganzen Präparate, die es gibt, ich will jetzt über keine Firma sprechen, es gibt so viele Cranberry-Präparate und so viele Preiselbeere-Präparate. Und es gibt sicher vielen Frauen, denen das hilft, aber mir hilft es zum Beispiel überhaupt nicht. Mhm. Also mein Tipp ist hier einfach viel, viel trinken. Und am Anfang natürlich wird dieser Schmerz noch da sein. Da hilft aber auch eine Wärmeflasche, die diesen Schmerz ein bisschen eindämmen kann. Und diesen Schmerz auch zulassen. Das klingt sehr leicht und ich habe am Anfang auch gedacht, was ist das für ein Bullshit, das funktioniert ja nicht. Aber wenn man übt, auch hier so mit seinem Körper seine Blase zuzulassen, was sie gerade macht, dann funktioniert das auch mit der Zeit. Also das sind so Sachen, die mir sehr, sehr gut helfen. Und was auch noch ganz wichtig ist, nach dem Sex aufs Klo gehen, ist leicht gesagt, vergisst man aber manchmal oft und beziehungsweise man schaut auch nicht auf seine Hygiene, deshalb sind ja auch Scheidenkapseln, wir haben sie auch kurz vorher angesprochen, sehr, sehr wichtig, auch zur Vorbeugung und um eine Blasenentzündung eben zu verhindern nach dem Sex. Auf das schwöre ich auch und Demanose ist auch eines meiner kleinen Helferchen sozusagen.
Okay, also Cranberry hat dir nicht geholfen.
Nein.
Und Demanose hilft dir. Da muss ich mal kurz die Wirkungsmechanismen so ein bisschen erklären, weil wir sind ja auch so ein bisschen, sagen wir mal, erklärender Podcast. Bei Cranberry, da gibt es Inhaltsstoffe, die heißen Proanthocyanidine. Und Fructose ist da drin und die verhindern die Bindungsfähigkeit von diesen E. coli-Bakterien an der Blasenschleimhaut. Ja, und Demanose wirkt ähnlich, aber es wirkt nicht an der Blasenschleimhaut, sondern es wirkt an den Bakterien. Und da werden die Bindungsstellen der Bakterien besetzt und dann können die Bakterien sich nicht mit ihren kleinen Härchen an der Blasenschleimhaut festhalten. Das heißt also, das, was bei dir hilft, das ist also die Besetzung der Bindungsstellen an den Bakterien mit Demanose. Das ist also so ein Zuckerpräparat. Und was bei dir nicht hilft, ist Cranberry. Mit der Besetzung sozusagen oder der Abdichtung der Blasenschleimhaut, dass die Bakterien sich da nicht festhalten können. Jetzt sind wir auch direkt schon bei den Bakterien. Die häufigsten Bakterien, die nachgewiesen werden, in 80% der Fälle sind ja E. coli, Escherichia coli Keime. War das bei dir auch so?
War bei mir auch so, ist auch immer der Fall. Ja. Ich habe auch vor kurzem wieder eine Harnkultur anlegen lassen und da wurden dann auch wieder Escherichia coli gefunden, ja.
Und gegen die kann man ja theoretisch impfen, ja, dass man also praktisch abgetötete Bakterienbestandteile gibt als Tablettenform bei E. coli. Bei anderen Bakterien gibt es das auch als Spritze, wo dann noch mehr, also außer E. coli, noch andere Bakterienstämme mit in die Spritze reinkommen sozusagen. Wie ist deine Erfahrung damit?
Also ich habe die Schluckimpfung gemacht, Uruvaxom. Ja. Hat mir auch eine Zeit lang geholfen, bis sie dann auf einmal wieder zurückgekehrt ist, die Blasenentzündung. Mhm. Und die Strovac-Impfung habe ich noch nicht ausprobiert, wird aber jetzt meine nächste Vorgehensweise sein. Okay. Weil das ja auch, die Strovac-Impfung ja auch mehr Bakterienstämme enthält, genau. Oder?
So genau. Habe ich das richtig? Genau, bei Uruvaxom, die Schluckimpfung, haben wir nur die E. coli. Keime drin und bei Strovac sind noch, ich glaube, 108 Stämme insgesamt oder Untergruppen von Bakterien sind damit abgedeckt. Die wird aber dann in den Muskel gespritzt. Das ist dann eine Injektion. Mhm. Und man muss natürlich auch sagen, du hast natürlich gesagt, du hast nach Uruvaxom wieder eine bekommen nach der Schluckimpfung. Statistisch wird durch die Impfung einfach die Häufigkeit um etwa 40-50% gesenkt. Das heißt, es gibt dann also keine Garantie, dass man nicht wieder eine Blasenentzündung bekommt, sondern es ist einfach statistisch eine Absenkung der Frequenz. Das heißt, wenn man also einen wieder auftretenden Rezidiv bekommt, sollte man nicht die Flinte ins Korn werfen, sondern man kann dann durchaus auch diese Erhaltungstherapie bei Uruvaxom trotzdem fortführen. Uruvaxom wird ja in der Basisbehandlung gemacht, 3 Monate durchgehend. Dann wird pausiert und dann gibt es Erhaltungsschemata, wo man also pro Monat die ersten 10 Tage das nimmt und dann 20 Tage Pause macht. Und mit dieser Erhaltung kann man dann diesen Schutzeffekt sozusagen etwas konservieren, aufrechterhalten. Was hast du sonst für Erfahrungen mit pflanzlichen Mitteln? Gibt es da noch irgendwas? Also Fruchtsäfte, was es alles so gibt, Beerentraubenblätter, Löwenzahnwurzel, Kapuzinerkresse, Meerrettich, 1000 Güldenkraut, Liebstöckel, Rosmarin.
Bist du so gerade in Gedanken durch deinen Garten gegangen in Aachen?
Ja, es klingt auch so schön, finde ich. 1000 Güldenkraut und Liebstöckel.
Ja. Das kann ja nur helfen, wenn es so toll klingt, oder?
Ja, finde ich auch.
Also den Blasentee, den ich verwende, der enthält ja Goldrutenkraut und Birkenblätter. Und diese 2 Sachen reichen aus, um der Blase gut zu tun. Also man muss jetzt nicht im Internet extrem viele Pflanzenarten sich raussuchen und sich denken, ah, die probiere ich und die probiere ich und die probiere ich. Also Goldrutenkraut und Birkenblätter, auf das schwöre ich. Birkenblätter, da kommen wir auch gleich wieder zur Demanose, weil die natürliche Demanose, die ich nehme, die besteht aus Birkenblättern. Und so schließt sich der Kreis wieder. Also Birkenblätter ist auch sehr, sehr gut für die Blase.
Was ich mir vorstellen kann, ist, es ist ja nicht nur ein körperliches Problem, so eine Blasenentzündung, sondern bei vielen schlägt das auch auf die Psyche, oder Chris? Dass man wirklich sagt, okay, ey, es gibt keine Lösung, ich muss ständig mein Leben ich muss Mittelchen nehmen, ich muss auf meinen Körper hören. Das macht ja was auch mit mir im Kopf eigentlich, oder?
Ja, und vor allem ist die Frau mit der Blasenentzündung in der urologischen Routinepraxis so ein bisschen verloren, ne? Weil man gar nicht die Zeit hat, dem so auf den Grund zu gehen, dass man da wirklich diese multifaktorielle Ursachen in Ruhe bespricht, sondern wie ich eingangs schon sagte, sehr mechanistisch wird der Urin nachgeguckt, wird ein Ultraschall gemacht, wird ein Antibiotikum verschrieben und dem sozusagen in all seinen Facetten auf den Grund zu gehen, das kannst du in der Routinepraxis gar nicht bewerkstelligen und dafür gibt es aber keinen, sagen wir mal, guten Ansprechpartner und wird manchmal auch nicht ernst genug genommen und die Verzweiflung der Frauen ist natürlich mit jedem Auftreten umso größer dann und trifft dann auf immer mehr Unverständnis. Das ist so ein bisschen meine Erfahrung und das müsste man vielleicht so ein bisschen zurückdrehen, dieses Rad.
Es ist halt auch sehr schwierig, finde ich, eben wenn man ständig Blasenentzündung bekommt und nicht weiß, wo jetzt die Ursache ist, wo das Problem ist, dass man dann selbst schon an sich zweifelt, ist was nicht okay mit mir, was passt da nicht und immer habe ich das Problem, andere haben das gar nicht, also das schlägt ziemlich auf die Psyche. Ja.
Mhm. Wobei das ja nicht stimmt, dass andere das nicht haben. Wir haben ja wirklich bis zu 5% aller Frauen über alle Altersgruppen, das sind ja Millionen Frauen, also es ist eine riesige Zielgruppe, wahrscheinlich auch noch mit einer großen Dunkelziffer dabei.
Mhm. Julia, dieser Podcast, um nochmal darauf zurückzugehen, hilft dir nicht nur anderen Frauen, sondern im Endeffekt dir selber auch?
Schon, ja, weil dadurch, dass ich ja auch immer noch an Blasenentzündungen leide, bekomme ich ja durch meine Experteninterviews auch neuen Input, was ich machen kann. Also spannende Tipps, wie ich vielleicht anders an die Blasenentzündung herangehen kann. Und macht mir selbst auch sehr viel Mut, dass ich auch nicht alleine bin mit dem Problem, sondern eben, dass es viele Frauen gibt, die das betrifft. Und einfach dieser Zusammenhalt, der da ist, dieser Austausch, das macht mich auch stolz, dass, wie soll man sagen, dass Frau zusammenhält und hier gemeinsam gegen dieses Problem ankämpft.
Die Blase für Fortgeschrittene ist dein Podcast überall zu haben. Ich sehe es jetzt gerade hier auf Spotify. Also wenn man googelt, dann wird man auf alle Fälle fündig, ne?
Genau. Und Spotify, Apple Podcasts auch noch. Also genau. Kann man sich gerne durchhören.
Alle mal reinhören.
Sozialen Medien auch immer, lustige Instagram-Stories und so weiter, kann ich auch empfehlen. Gut, vielleicht, wenn wir jetzt aufs Ende zusteuern, die Schulmedizin noch ein bisschen rehabilitieren oder vielleicht nicht, wer weiß. Vielleicht kannst du mal kurz schildern, wie so eine Blasenentspiegelung für dich abgelaufen ist. Und dann können wir vielleicht auch das Thema Antibiotika gleich nochmal kurz aufgreifen, weil das wird ja immer praktisch nur verteufelt. Aber es gibt natürlich auch Situationen, wo man es einsetzen muss. Vielleicht die beiden Punkte noch eben. Also Blasenspiegelung, wie war das für dich?
Also über Blasenspiegelung kann ich nicht viel erzählen. Habe ich erst einmal gemacht. Ja. War unangenehm für mich. Habe ich damals auch. Also es war am Anfang meiner Blasenentzündungszeit, dass mir der Herr Doktor dann gleich eine Blasenspiegelung eingeredet hat, was ich auch im Nachhinein nicht ganz nachvollziehen kann. Also ich habe damit sehr schlechte Erfahrungen gemacht und rate den Frauen auch nicht gleich anfangs damit zu beginnen, sondern erst, wenn sich das Problem herauskristallisiert, dass es wirklich vielleicht an irgendein anatomisches Problem vielleicht ist.
Genau, dann. Das kann ich auch so bestätigen. Man muss nicht bei dem ersten unkomplizierten Infekt eine Spiegelung empfehlen, aber wenn es dann doch ein chronisches, wie eingangs definiert, chronisches Problem wird, dann muss man einfach mal gucken, ob die Harnröhre weit genug ist und ob, wie gesagt, die Anatomie in Ordnung ist. Aber in weit über 90% der Fälle findet man halt organisch nichts und dann hat man an der Stelle auch keinen Ansatzpunkt. Und dann muss man halt diese ganzen Verhaltensempfehlungen, die wir durchgesprochen haben, beherzigen und dann hat man eine Chance, dass das etwas besser wird. Thema Antibiotika. Wann greifst du dazu oder wann lässt du dir das aufschreiben und hast du da Erfahrungen? Weil viele Frauen sagen dann, viele sagen natürlich, ich möchte kein Antibiotikum. Dann muss man natürlich in der Situation, wo es notwendig ist, auch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Und das Thema Resistenzen wird ja viel diskutiert. Je mehr Antibiotika man einsetzt, umso mehr weichen die Bakterien diesen Antibiotika-Angriffen aus, was man dann Resistenz nennt. Es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, ich bin gegen Antibiotika resistent. Das ist natürlich völliger Quatsch, weil der Mensch wird nicht gegen Antibiotika resistent, sondern die Bakterien werden gegen die Antibiotika resistent. Und es gibt eigentlich kein Menschen, der jetzt alle Antibiotika nicht verträgt oder der gibt natürlich Bakterien, die auf kaum noch Antibiotika ansprechen, aber bei der unkomplizierten Harnwegsinfektion der Frau genügen meistens die milden Standardantibiotika, die wir dann einsetzen müssen.
Ja, und ich sage auch, da genügt meistens auch die Naturmedizin. Also wenn du eine akute Blasenentzündung bekommst, dann ist die meistens nach einem Tag, maximal 2 Tage wieder weg. Sollte sie nicht weg sein, dann zum Arzt gehen und sich ein Antibiotikum verschreiben lassen, weil dann kann es auch schon gefährlich werden, überhaupt wenn die Bakterien dann zur Niere raufwandern, weil dann sprechen wir von einer Nierenbeckenentzündung. Genau. Dann ist es echt nicht mehr lustig. Aber davor würde ich wirklich, weil es hat auch keinen Sinn, wenn du mit einer Blasenentzündung zum Arzt gehst. Du hast irrsinnige Schmerzen. Das Einzige, was der Arzt wahrscheinlich machen wird, dir ein Antibiotikum verschreiben. Mhm. Und ich finde, es ist wichtiger, wenn man zu Hause bleibt und versucht, die Blasenentzündung auf natürliche Weise zu bekämpfen, eben mit viel Tee trinken, mit Demanose, mit viel Wärme, Sitzbädern zum Beispiel auch. Und das auf diese Art bekämpfen. Mhm. Weil Antibiotika, ja, wir sind froh, dass wir sie haben. Sie haben schon sehr viele Infekte bekämpfen können, aber natürlich haben sie sehr viele Nebenwirkungen. Und das ist eben auch das Problem bei einer Blasenentzündung. Deshalb ist das Ganze auch so ein Teufelskreis. Wenn du ein Antibiotikum nimmst, zerstörst du dir natürlich auch deine guten Bakterien. Das heißt, deine Vaginalflora ist, ziemlich kaputt. Ja. Die Darmflora ist kaputt. Mhm. Und ich sage immer, gesunder Darm, gesunde Scheide, gesunde Blase. Diese drei Faktoren sind wichtig, dann passiert in den meisten Fällen keine Blasenentzündung. Genau. Und wenn da jetzt wieder was nicht passt, dann bist du gleich wieder bei der Infektion.
So wie du sagst, die Antibiotika bekämpfen natürlich nicht nur gezielt die störenden Blasenbakterien, sondern es werden auch andere Darm- und Scheidenbakterien abgetötet. Und da kann man durchaus auch Nebenwirkungen wie Durchfälle oder einen Scheidenpilz sowas bekommen. Das gilt aber übrigens auch für übertriebene Hygiene. Das machen auch sehr viele falsch, die dann einfach durch Scheidenspülungen oder ganz Bakterizide, also bakterienabtötende Mittel oder intensives mehrmaliges Waschen mit Seifen, herkömmlichen Seifen, dann einfach die Scheidenflora komplett zerstören und dann genau das Gegenteil von dem bewirken, was sie eigentlich bewirken wollen. Also da ist auch Augenmaß und Mitte gefragt.
Genau, und oft reicht es ja auch beim Duschen einfach nur Wasser zu verwenden.
Genau.
Bei der Scheide.
Und bei den Antibiotika, da gibt es ja auch verschiedene Abstufungen. Da wird ja empfohlen, wenn man Antibiotikum einsetzen muss, dass man ein Erstlinien-Antibiotikum, also bei der Blasenentzündung ist das Phosphomycin, das ist so ein Pulver, was man abends nimmt, oder Pifmelam für 3 Tage oder Nitrofurantoin einsetzt. Das sind also relativ, ich sage mal, milde Antibiotika, die man auch relativ kurz einsetzt, damit man also eben diese Begleitschäden, die du erwähnt hast, auch möglichst im Rahmen hält. Also auch hier ein Kompromiss.
Und hier ist es auch wichtig, wenn man zum Arzt geht, nachzufragen, ist dieses Antibiotikum eh nicht so stark? Weil es gibt extrem starke Antibiotika, die nicht notwendig sind für eine einfache Blasenentzündung, die so viel im Körper zerstören können.
Deshalb habe ich das gesagt, weil da gibt es auch Leitlinien, ne, was man in der Erstlinie einsetzt, in der Zweitlinie und wenn gar nichts mehr geht. Ja. Also das sollten dann die Ärzte auch entsprechend beherzigen. Genau. Wird dir auch schon mal Ibuprofen empfohlen? Also man empfiehlt manchmal in der Anfangsphase, bevor sie richtig losgeht, die Blasenentzündung, kann man die manchmal auch mit Ibuprofen schon unterdrücken?
Genau, nehme ich auch. Ja. Wenn ich wirklich starke Blasenentzündung habe, nehme ich es. Hilft auch sehr gut. Hm. Ist ja auch entzündungshemmend.
Genau.
Und ja, ich finde, man soll es halt dann auch wieder nicht zu oft nehmen. Also nicht jedes Mal, wenn man jetzt merkt, oh Gott, es brennt schon, dann
Okay. Ist
es dann schon Schiss. Aber hilft sehr gut, ja.
Okay, dann würde ich sagen, wir machen mal ein kurzes Fazit, was dir so hilft. Also hohe Trinkmenge, dann dein Tee aus Goldrutenkraut und Birkenblättern. Genau, Ibuprofen in der Anfangsphase, sich vor Kälte und Nässe schützen. Wärme hilft dir gut. Und Impfung hast du
gemacht.
Nach dem Sex zur Toilette gehen, genau.
Und am besten auch nach dem Sex noch einen Teelöffel Demanose in ein Wasserglas umrühren und trinken. Das hilft auch sehr gut.
Richtig, die hatte ich jetzt bei meiner Zusammenfassung vergessen, die Demanose. Die nehmen wir noch mit dazu. Und ja, dann haben wir die Blasenentzündung fast im Griff.
Sie kommt und geht, also von dem her, ja.
Hattest du denn auch mal Angst vor dieser chronischen Form ohne Bakterien, interstitielle Zystitis? Weil das ist ja dann wirklich eine furchtbare Erkrankung, die dann auch mit schwerwiegenden Funktionseinschränkungen der Blase insgesamt einhergeht. Aber das schwebt dann über einem so ein bisschen, oder?
Das schwebt über einen. Ich habe auch wirklich schon Angst bekommen, weil ich mir gedacht habe, woher habe ich diese Blasenentzündungen ohne Grund hier? Ich habe keine Bakterien gefunden. Aber im Endeffekt waren es dann immer andere Ursachen. Also Gott sei Dank bin ich noch gesund, was das angeht, ja. Okay.
Ich wollte noch eben ganz kurz nochmal, also die Blase für Fortgeschrittene ist dein Podcast. Jetzt sehe ich auch, du hast ein Instagram, da kann man auch Community-Mitglied werden. In der Werdeteil steht hier der Blasen-Community, Blase für Fortgeschrittene auf Insta.
Genau.
Und was ich ganz gut finde in der Erklärung oder Information zu dem Podcast, der macht jetzt nicht nur runter und schlechte Laune, sondern der dient zur Aufmunterung und auch Aufklärung. Das ist ganz wichtig bei dir, ne? Das ist nicht nur.
Genau. Ich erzähle auch sehr viel über meine Geschichten, auch der Besuch beim Urologen zum Beispiel. Und das versuche ich immer auf die charmante Art zu erzählen, weil es bringt ja nichts, wenn sich jemand meine Podcast-Folgen anhört und dann noch trauriger ist und noch depressiver danach. Das heißt, im Gegenteil, soll ja motivierend sein. Ja.
Die Folgen sind immer so eine halbe Stunde. Wer es länger haben möchte, der muss den WDR einschalten, habe ich gehört, Chris. Da gibt es eine Stunde volle Packung, aber es geht nicht um die Blase mit dir. Worum geht es denn eigentlich?
Ja, morgen.
Morgen, ne?
Ja, morgen am 18.01. gibt es um 10.55 Uhr eine Stunde Planet Wissen mit dem Jo Hiller. Und da bin ich zu Gast und wir sprechen eine Stunde über Männergesundheit. Also wir kehren natürlich morgen wieder zu den Männern zurück.
Im WDR-Fernsehen, muss man sagen, genau.
Und ja, im WDR-Fernsehen, genau. Muss man dazu sagen. Deshalb, wenn man mit zwei Radiomoderatoren spricht, dann muss man das dazu sagen, dass man auch das Fernsehen noch anmachen darf. Ja. Und habe noch eine kleine Sache, die ich sagen muss. Mein Buch Männer-TÜV, das ist ja jetzt ein gutes Jahr auf dem Markt. Und da gab es eine kleine Auseinandersetzung mit dem TÜV. Die hatten da beanstandet, dass das Wort TÜV im Namen vorkommt, obwohl es auch andere Bücher gibt wie Bibel-TÜV oder Pflege-TÜV, die das aufgreifen, das Wort. Aber letztlich war das eine sehr, sagen wir mal, nette Kommunikation mit dem TÜV. Wir haben uns dann geeinigt, dass nach Verkauf der zweiten Auflage, was jetzt der Fall ist, wir den Namen ändern. Und deshalb wird ab kommender Woche, ab dem 21.01. mein Buch Männer-TÜV unter dem Namen Check-up-Mann dann veröffentlicht werden. Und ja, kann mich eigentlich nur hier nochmal bei dem TÜV für diese doch nette, das nette Entgegenkommen bedanken, dass man da so den Namen da noch fast ein Jahr tragen durfte. Andererseits natürlich auch schade, dass wir ihn ändern müssen, aber auch da habe ich Verständnis für.
Julia, vielen Dank für die Zeit heute. Wann gibt es die nächste Folge von dir?
Die nächste Folge, ja, da muss man erst mal überlegen, was dann das nächste Thema ist. Mhm. Blasenentzündung ist ja sehr weitläufig, aber bin dran, hier das nächste Thema zu finden, aber möchte jetzt keinen Termin aussprechen, weil es noch in Planung ist.
Okay. Danke dir für die Zeit heute und
danke für die Einladung.
Und liebe Grüße nach Wien.
Okay.
Danke, liebe Grüße nach Deutschland und hat mich sehr, sehr gefreut.
Alles Gute, gesund bleiben. Ciao.
Tschüss zusammen.
Ciao. Ich bin Urologe. Was denkst du da?
Jetzt mal ganz, ganz unter uns.
Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen.
Ja, ja.
Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.